So Leute, wir machen heute weiter mit unserem Thema, unsere Freiheit in Christus. Diesmal der dritte Teil der ganzen Sache. Ich hoffe, es hat was genützt bisher, die Botschaft, und dass die Freiheit schon ein bisschen mehr geworden ist bei euch alle. Und dann gehen wir nochmal zurück, ganz kurz, die Schlüsselverse, auf die diese Botschaft aufgebaut ist. Das ist einmal erstens Galater 5,1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest oder bleibt standhaft, lasst dich nicht abbringen und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Der Sklaverei in dem Sinn, durch Halten von Gesetzen und Geboten, um vor Gott gerecht zu werden. Aber die Grundaussage: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das heißt, Jesus will, dass wir frei sind. Der zweite Schlüsselvers war Römer 5,19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das heißt, dass wir, die wir glauben, in die Stellung eines Gerechten versetzt worden sind. Durch den Glauben. Nicht durch Werken und nicht durch Halten von Gesetzen und Geboten, sondern einfach durch den Glauben ist deine Stellung Gerechtigkeit. Ja, du bist passend gemacht vor Gott. Und du kannst das nicht mehr verbessern. Du kannst es annehmen, oder du kannst versuchen, aus eigener Leistung gerecht zu werden und wirst es nicht schaffen. Der dritte Schlüsselvers ist die Folge daraus. Römer 8,1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Eben, weil die, die in Christus Jesus sind, in der Stellung eines Gerechten sind und nicht mehr in der Stellung eines Sünders. Deshalb gibt es auch keine Verdammnis. Weil Verdammnis gibt es bloß für einen Sünder. Ein Gerechter hat ewiges Leben und hat den Segen Gottes als Erbteil erhalten. Deshalb gibt es für die, die glauben an das stellvertretende Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, keine Verdammnis, sondern Gerechtigkeit und damit der verbundene Segen. Der vierte Vers, Römer 10,4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Jesus hat das Gesetz beseitigt. Durch Jesus ist ein Schlussstrich gezogen worden. Dieses Zeitalter des Gesetzes, der Gebote und Vorschriften verschiedenster Art und Weise, das Zeitalter ist vorbei. Das Zeitalter der 10 Gebote ist vorbei. Da tun sich viele schwer mit dem, weil ja, die 10 Gebote, die haben wir doch immer schon. Es ist das Gesetz und Christus Jesus ist des Gesetzes Ende. Ja. Für die, die Jesus nicht angenommen haben, für die mag das Gesetz wohl noch Auswirkungen haben, mehr oder weniger. Aber für dich und für mich, die wir Jesus Christus angenommen haben durch den Glauben, gibt es kein Gesetz mehr. Und deshalb keine Übertretung und deshalb keine Sünde und deshalb keine Verdammnis und deshalb ewiges Leben. Weil ja Jesus für uns zur Sünde geworden ist, dieser Tausch am Kreuz, er wurde der Sünder, obwohl er der Gerechte war, und wir wurden die Gerechten, obwohl wir von Adam her die Sünder waren. Ich finde, das ist eine feine Sache. Weil wir haben festgestellt, mit dem Halten von den Geboten und Vorschriften kommen wir irgendwo ganz schnell an unsere Grenzen und irgendwann und irgendwie schafft man es doch immer wieder, so ein Gebot zu übertreten, wenn man es versucht zu halten. Deshalb hat sich Gott durch Jesus eine ganz andere Sache einfallen lassen, Erlösung durch diesen stellvertretenden Tausch am Kreuz. Dann gibt es noch einen Vers, den wir schon erwähnt haben. Diejenigen, die versuchen, durch das Halten von Gesetzen und Geboten gerecht zu werden, das schreibt uns der Paulus im Galater 5,4. Ihr seid aus der Gnade gefallen, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Also entweder Gesetz oder Gnade durch Glauben. Und wer zuerst mal im Glauben war und dann aber wieder anfängt, mit Geboten und mit Gesetzen und mit Vorschriften zu erfüllen, Rechtfertigung zu erlangen, der fällt aus der Gnade. Und das ist blöd. Da wäre die Gnade da und dann fällst du da raus. Und dann musst du halt wieder versuchen, mit Leistung Gott zu gefallen und wirst wieder irgendwann feststellen, schaffe ich nicht. Nach außen kannst du vielleicht schon ein bisschen was darstellen, so einen frommen Typen, aber innerlich wirst du es nicht schaffen. Und Gott schaut auf das Ganze und nicht bloß auf das Äußere. Ja, zu den Pharisäern hat Jesus mir gesagt, ihr seid wie übertünchte Gräber. Außen schön weiß angemalt, schaut gut aus und innen voller Totengebeine. So ist jemand, der versucht, nach außen sich fromm darzustellen, recht heilig zu geben und innerlich aber ein Sünder ist. Und das funktioniert nicht. Wir haben durch Glauben diese Gnade empfangen. Und da machen wir jetzt einfach weiter. Und da komme ich auf einen Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 5, den Vers 17. Lesen wir mal vor. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das schreibt hier der Paulus von einem Überfluss der Gnade und von der Gabe der Gerechtigkeit. Ja, Überfluss der Gnade, nicht bloß ein bisschen der Gnade, sondern eine Fülle von Gnade ist durch Jesus geworden. Aber dann sagt er hier, von einer Gabe der Gerechtigkeit. Gabe, da steckt Geben mit drin, finde ich. Und geben tut man, wenn man jemandem was schenkt. Oder was gibt einfach. Und dieses Gnadengeschenk der Gerechtigkeit ist uns von Gott als Gabe gegeben worden. Als Geschenk ist es uns gegeben worden. Du hast es dir nicht verdient und du könntest es auch nicht verdienen. Ja, jeder Mensch hat aufgrund der Sünde Adams den Tod verdient und aufgrund der Sünde und den Tod eben die ewige Verdammnis. Das ist der Verdienst. Auch wenn du nach außen recht fromm tust. Dein Verdienst, dein Lohn ist einfach die ewige Verdammnis. Es gibt keinen Ausweg. Weil, wir haben es vorher gehört, wegen dem Ungehorsam des einen sind die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden. Und das ist das Dilemma der Menschheit. Und die Sünde und auch der Sünder ist halt einfach nicht so mal großartig gesegnet. Deshalb gibt es so viele Schwierigkeiten, Probleme und Krankheiten und Kriege und Zeug auf dieser Erde, weil der Fluch der Sünde drauf liegt. Aber wir, die wir in die Stellung der Gerechten versetzt worden sind, haben dieses Geschenk von Gott bekommen. Wir haben Gerechtigkeit empfangen. Einfach so, weil er es dir aufgrund deines Glaubens und deines Glaubensbekenntnisses geschenkt hat. Vielleicht stellst du dir jetzt einmal vor, es kommt jemand, ob du ihn jetzt kennst oder nicht, ist ja jetzt egal, es kommt jemand mit einem schönen Paket und der gibt dir das. Mal vielleicht ist ein Backelhunder da drin oder ein Goldbarren oder irgend so, was Wertvolles, was Schönes für dich. Und du gelangst hin und nimmst es in Empfang und du bedankst dich und du freust dich. Dann hast du ein Geschenk bekommen. Es gibt auch manche, die sagen, nein, das hätte es ja nicht braucht. Kennst du die Leute? Und wenn sie dann nichts kriegen, sind sie auch beleidigt. Also es hat schon gebraucht. Dieses Geschenk von Gott hat es notwendig gehabt für dich. Und das kannst du dir vorstellen, er hat es einfach gegeben. So, Herr XY, ab heute kriegst du das Geschenk, ab heute bist du nicht mehr ein Sünder, ab heute bist du meine Gerechtigkeit, ab heute passt du, spricht Gott. Nur aus dem Grund, weil du geglaubt hast, dass Jesus am Kreuz dieses Opfer für dich und für die Menschen gebracht hat. Das ist der einzige triftige Grund, warum dass der Herr XY das Geschenk bekommen hat. Nicht weil, ach, du warst wirklich die letzten Jahre so brav und hast dich so bemüht und mein, was weiß ich, was für ein Grund, dass man dann aufführen könnte, gibt es vielleicht viele Gründe, aber die zählen in dem Fall nicht. Ich sage nicht, dass das verkehrt ist, wenn du brav warst und wenn du gute Werke getan hast, aber sie helfen dir eben nicht, um die Gabe der Gerechtigkeit zu empfangen. Die gibt es umsonst. Und da lese ich diesen Vers nochmal vor, wo das umsonst auch ganz klar drinsteht, weil die Bibel sagt es und ich will nicht irgendwas erfinden, was die Bibel ja nicht sagt. Das ist jetzt im Römerbrief 3, 21 bis 24. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und alle erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also, Gottes Gerechtigkeit ist jetzt ohne Gesetz offenbar geworden. Gesetz, haben wir gehört, ist zu Ende mit Jesus. Und das Gesetz und die Propheten bezeugen das, weil da stehen Schriftstellen drin, die das schon hinweisen auf diese Rechtfertigung aufgrund des Glaubens. Und der zweite Vers hier sagt, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Na, die nicht glauben natürlich nicht, das ist klar. Nicht, dass jemand meint, ja, das steht für alle, dann gilt es ja für alle Menschen. Nein, es wäre für alle Menschen, aber gültig ist es für die, die glauben und die ihren Glauben auch mit ihrem Mund bekennen. Hier sagt der Paulus weiter, es ist kein Unterschied. Letztendlich haben alle Sünder, alle haben gesündigt, sie konnten auch nicht anders, weil die Sünde in ihnen wohnte. Und deshalb haben sie einfach gesündigt. Und deshalb nicht Gerechtigkeit und deshalb nicht Herrlichkeit. Und dann kommt dieser vierte Vers von dieser Serie hier. Und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und hier heißt es umsonst. Ein Geschenk ist normal umsonst, oder? Außer du kaufst dir dein Geburtstagsgeschenk selber, weil da keiner was kauft. Dann ist es nicht umsonst, aber du kannst dich dann trotzdem freuen dran. Aber dieses Geschenk ist wirklich umsonst. Weil da hat Jesus bezahlt. Schon vor 2000 Jahren hat er den Preis bezahlt. Der Preis war recht hoch. Der Preis war Sterben am Kreuz. Das war der Preis für das Geschenk, das er uns gegeben hat. Und das ist Gnade, oder? Würde ich mal sagen. Wenn es keine Verdienstmöglichkeit gibt und du kriegst es doch, dann ist es wirklich Gnade. Ja? Und diese Gerechtigkeit, die Jesus ja hatte, die war ihm wirklich wertvoll. Das war nicht irgend so, naja, das schenke ich jetzt dem, weil ich brauche es nicht mehr. Nein, es war das Wertvollste, was Jesus hatte. Seine persönliche ureigene Gerechtigkeit hat er hergeschenkt. Und es ist ihm wahrscheinlich gar nicht einmal so leicht gefallen. Aber trotzdem hat er es hergegeben und hat gleichzeitig deine schmutzige Ungerechtigkeit auf sich genommen. Und nicht bloß die deine, sondern die der ganzen Welt. Es war ein schlechter Tausch erst einmal für Jesus. Das schöne Geschenk der Gerechtigkeit hergeben und das schmutzige Paket der Sünde in Empfang zu nehmen. Aber er schaute ein bisschen weiter. Er schaute auf das Ziel, auf den Sinn und den Zweck dieser ganzen Aktion. Mit dem Ziel und dem Zweck, die Sünde zu beseitigen und damit Satan von der Herrschaft über diese Welt zu entmachten. Das ist das Ziel gewesen der ganzen Sache. Weil Satan herrschte aufgrund der Sünde. Und die hat Jesus weggetan. Hat schon Johannes der Täufer gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er hat nicht gesagt, dass ein paar Sünden von einigen Leuten wegnimmt, sondern die Sünde schlechthin, eigentlich die Ursünde, mit der Adam angefangen hat. Diese Sünde der Rebellion gegen Gott, die hat Jesus beseitigt. Indem, dass es auf sich genommen hat und dem, dass es mit ins Grab, in den Tod genommen hat. Und dann ist er wieder auferstanden. Aber wieder in Gerechtigkeit. Dadurch wurde Satan und alle seine Mächte ihrer Herrschaft und Macht über diesen Erdkreis entmachtet. Sie wurden zur Schau gestellt, sie wurden besiegt, sie wurden restlos ihrer Herrschaft entrissen. Und das ist die Wahrheit. Auch wenn es nach außen vielleicht, wenn du rundherum schaust, noch nicht so aussieht. Das Problem ist, dass die nicht glauben oder das Evangelium auch noch gar nicht gehört haben in dieser Art und Weise. Und deshalb nicht richtig glauben. Natürlich immer noch unter dieser Herrschaft des Satans sind. Weil sie noch nicht das Boot gewechselt haben. Deshalb soll dieses klare, deutliche Evangelium diesen Menschen gesagt werden, dass sie sich entscheiden können, in welchem Boot sie sitzen wollen, welchen Herrn sie in ihrem Leben haben wollen. Den bösen Satan mit all seinen Listen und Tücken und Bosheiten oder den lieben Gott, den Jesus Christus, den, der sich nicht zu schade war, für die Menschen sich ans Kreuz zu nageln lassen. Ja, aber die Motivation von Jesus war, ich entmachte damit Satan, ich tue die Sünde weg und ich stehe wieder auf und bin wieder da. Er wusste das ja, dass er nach 3 Tagen wieder da sein wird. Hat er ihnen ja schon gesagt, den Tempel reißt er nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Er meinte den Tempel seines Leibes. Er wusste, dass das ein herrlicher Sieg wird. Trotzdem war es nicht einfach für diesen Mann, weil er war ein Mensch, ja, er war ein ganz normaler Mensch mit allen Empfindungen und Schmerzgefühlen und auch seelisch natürlich. Es war nicht einfach und trotzdem hat er es getan. Warum? Dass du und ich und alle, die glauben, umsonst das Geschenk der Rechtfertigung in Empfang nehmen können. So, jetzt sei einmal ganz ehrlich zu dir selber und nicht bloß jetzt kurz, sondern überhaupt. Die Frage ist, erarbeitest du oder verdienst du dir den Segen Gottes noch oder lässt du dich schon beschenken? Das ist die Gretchenfrage. Versuchst du da noch Gott zu beeindrucken mit deinen Leistungen, mit deinem Gutsein, mit deinem Bravsein, um gesegnet zu werden? Oder hast du das schon kapiert, dass es da Geschenke gibt? Ich sage nicht, dass es nicht einen Lohn gibt für etwas Gutes. Ja? Aber Gott ist nicht bloß ein Belohner, sondern er ist ein Beschenker. Weil er hat so viel. Er ist ja nicht knauserig und sagt, ja, jetzt musst du aber schon erst einmal wieder 3 Wochen arbeiten oder 4, dann gibt es erst wieder einen Lohn, so wie es in der normalen Wirtschaft ist. Er ist großartig. Er ist nämlich nicht bloß der Chef, er ist der Papa. Er ist der himmlische Vater, der liebe Gott. Ich sage es so gern, der liebe Gott, weil so viele sagen, aber vom lieben Gott und meinen einen Strafenden. Und das geht eigentlich total gegen den Strich. Und man muss dieses Gedankengut von dem strafenden Gott und dem Gesetzgott, dem Leistungsgott, den muss man erst einmal den Gedanken losbringen und glauben, dass der tatsächlich uns was schenken will oder geschenkt hat und jeden Tag was schenken will, dich segnen will. Den Menschen wurde immer eingetrichtert durch die Lüge Satans, wenn du das nicht richtig gemacht hast, wird Gott dich strafen. Das ist tief verankert und das muss ersetzt werden dass er dich einfach beschenken will, weil er dich liebt. Der Jakobus schreibt einen interessanten Vers, Jakobus 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Hier spricht er wieder von einem Geschenk, von einer guten Gabe, nicht von der guten Strafe, sondern von einer guten Gabe spricht er und von einem vollkommenen Geschenk. Ja, er schenkt dir nicht ein altes, rostiges Fahrrad, taugt schon für dich. Er hat ein vollkommenes Geschenk in Jesus. Und er verändert sich auch nicht. Nicht einmal der Schatten, heißt es hier, ändert sich von Gott. Er ist immer derselbe. Er ist immer nur der liebe Gott. Auch wenn 1000 Leute sagen, das ist der strafende Gott und der kommt mit einem großen Daumen und mit einem langen Stock, deswegen wird er nicht so. In deren Köpfen vielleicht, das ist zwar traurig, aber Gott ist der liebe Gott, er ist der Vater aller Vaterschaft, er ist besser als der beste irdische Vater. So gut kann ein irdischer Vater gar nicht sein. Und es gibt auch gute Väter auf dieser Erde. Es gibt weniger gute, es gibt auch überhaupt nicht gut sein Väter, aber unser Vater im Himmel ist der Beste. Da kann ihm kein Mensch das Wasser reichen. Und von dem kommen die Geschenke. Von dem kommen die Segnungen. Übrigens sagt uns ja die Schrift, dass wir in Christus Nachkommen Abrahams sind und mit dem Segen Abrahams gesegnet sind. Und der Abraham war ein sehr gesegneter Mensch und seine Nachkommen ebenso. Und laut dieser Schriftstelle und laut der Wiedergeburt durch Jesus sind wir eben auch diese Nachkommen und damit genauso mit Jesus gesegnet, mit dem Segen Gottes, den er Abraham mit einem Eid geschworen hat. Ja, es gibt noch ein paar Beweise aus der Schrift, dass Gott der ist, der was schenkt. Ich habe da noch 4 Schriftstellen, die möchte ich jetzt einfach dazu noch vorlesen, dass du es auch wirklich kapierst und glaubst, dass Gott uns beschenkt. Das ist 1. Korinther 2,12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Dafür ist der Heilige Geist gekommen, dass er uns das zeigt, was uns von Gott gegeben ist, was uns geschenkt worden ist, was uns gehört. Weil der satanische Geist, der sagt dir dauernd, was du nicht hast und was dir nicht gehört und wie schlecht das dir gehen muss, weil Gott doch nicht so lieb sei. Und der Heilige Geist, der will dich lehren und überzeugen, dass du die Dinge kennst, die dir geschenkt sind. Weil wenn du das nicht weißt, dann kannst du es nicht glauben. Und wenn du es nicht glauben kannst, hast du es nicht. Das ist das Problem. Deshalb sollst du kennen durch den Heiligen Geist all die guten Dinge, die dir von Gott geschenkt sind. So, Galater 3,18. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. So arbeitet Gott. Nicht aus Gesetz. Das musst tun, das musst tun, das musst lassen. Hier musst du noch waschen und da bist du noch unrein und was weiß ich, was man dann nicht essen darf. Da kommt kein Geschenk dabei raus. Aber Gott gab eine Verheißung. Er hat Abraham eine Verheißung gegeben, dass er einen Sohn bekommen wird, obwohl er ja schon ziemlich alt war und seine Sarah auch. Und sagt, aus deiner Nachkommenschaft ja, will ich machen und soll zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer und will ich segnen 1000 Generationen und was weiß ich, was noch alles drinsteht, was Gott zu Abraham sagte. Und er hat eine Verheißung. Das war eine Verheißung für diesen Mann. Und er war nicht gleich morgen schon der Papa. Und die Sarah, die Mutter, das dauerte und es dauerte und er musste das im Glauben halten. Aber was Gott sagte, kam zustande. Gott arbeitet durch Verheißung. Die Verheißung muss im Glauben genommen werden, dann kommt es zustande. Wenn die Verheißung nicht im Glauben genommen wird, mehr oder weniger ad acta gelegt wird oder in den Schmutz getreten wird, wird der Verheißung, glaube ich, nicht so leicht zustande kommen. Weil es muss sich mit dem Glauben verbinden. Und das hat Abraham gemacht. Abraham gab Gott die Ehre für die Verheißung. Und sie hat sich erfüllt. Weil Gott es ihm durch Verheißung geschenkt hat. So, der Petrus, der hat auch was dazu zu sagen gehabt. 2. Petrus 1, 3 und 4. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat und Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Er hat uns durch seine göttliche Kraft alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Durch was? Durch die Erkenntnis dessen, durch die Erkenntnis von Jesus, durch den Glauben letztendlich an Jesus. Dadurch hat er mit seiner göttlichen Kraft uns alles zum Leben, zum ewigen Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Wieder ein Beweis, dass Gott uns beschenkt hat und immer wieder beschenken will. Dann schreibt hier der Petrus weiter, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Die kostbarsten und größten Verheißungen hat er uns geschenkt. Da haben wir wieder beide Verheißungen. Deshalb sollst du auch die Bibel kennen, weil sonst kennst du die Verheißungen nicht. Und wenn du Verheißungen nicht kennst, dann tust du dich schwer mit dem Glauben. Also, in der Bibel stehen viele Verheißungen, die uns geschenkt sind. Und durch deinen Glauben werden sie in deinem Leben Realität. Gott kann aber auch dir persönliche Verheißungen geben durch seinen Geist. Und das steht immer nicht in der Bibel. Ist auch möglich. Aber das muss man dann immer ein bisschen abwägen und prüfen. Gut. All diese Dinge hat er uns durch den Glauben geschenkt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Manche haben vielleicht im Hinterkopf, aber irgendwann werde ich dann schon zahlen müssen. Irgendwann wird es mich dann schon erwischen, dass ich vielleicht dann ins Gefängnis muss aufgrund meines Glaubens und dass ich vielleicht, was weiß ich, aufgrund meines Glaubens alles werde. Das gibt es manchmal. Aber das muss nicht sein und das ist eine Gottes Wille. Aber es gibt halt in manchen Ländern böse Leute, die versuchen halt einfach, die Glaubenden wegzudrücken, unterzubuttern, zu zerstören. Aber es ist nicht Gottes Wille und Gottes Plan. Gottes Plan ist Segen, Gerechtigkeit, Liebe, die Fülle in Christus. Wenn alle wirklich diesen Jesus kennen würden, annehmen würden, dann ging es allen gut. Aber naja, der Tag wird kommen, wo die Spreu vom Weizen getrennt wird oder die Schafe von den Böcken und dann werden die einen springen vor Freude und die anderen klagen vor Leid. Ergreife im Glauben, dass Gott dich so sehr liebt oder geliebt hat, dass er dich dadurch auch segnen will. Und es ist irgendwo widersprüchlich. Ja, ich liebe dich zwar, aber tun du nichts für dich. Das passt doch nicht. Wenn jemand wirklich liebt und es gibt keinen anderen, der mehr liebt als unser Vater in den Himmel, als unser Jesus, es gibt keinen Menschen und selbst liebende Menschen tun den anderen was Gutes, die sie lieben, wie viel mehr unser Gott, unser Vater, unser Jesus. Und weil er uns so sehr liebt, deshalb will er auch, dass wir frei sind. Jetzt sind wir wieder bei unserem Thema. Unsere Freiheit in Christus. Und so sagt uns die Schrift in Johannes 8, 36, Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Der Sohn, Jesus Christus, der ist der Sohn, der Erstgeborene. Er macht frei. Aber er macht wirklich frei. Nicht bloß gefühlsmäßig oder ein bisschen. Er macht frei. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hier erklärt er, wie er das macht mit dem Freimachen. Indem, dass wir das Wort hören und tun und die Wahrheit daraus erkennen. Und genau die Wahrheit ist es dann, die die Menschen frei macht. Die Lüge bringt Gefangenschaft, bringt Schwierigkeiten, bringt Bindung, bringt Unfreiheit. Und die Wahrheit bringt einfach Freiheit. Die Lüge sagt, du musst das Gebot halten, du musst diese Vorschrift halten, du musst, weil sonst straft dich Gott. Die Wahrheit sagt, Jesus war am Kreuz, hat schon alles bezahlt. Alles für dich bezahlt. Keine Strafe mehr. Die Strafe steht in der Schrift, sie lag auf ihm. Und zum Frieden, sagt schon Jesaja. Das hat Jesus erfüllt. Die Strafe für unsere Missetat, sie lag auf ihm. Und wir haben seinen Frieden und seine Freiheit. Das Joch des Gesetzes, das Joch der Sünde ist damit beseitigt. Denn es ist die Wahrheit, dass das Werk, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, vollkommen ausreicht. Und du kannst nichts hinzufügen. Erinnert euch an das Beispiel mit dem Meterstab, wo jemand versucht hat, Gerechtigkeit zu erlangen, diesen Meterstab empor bis auf einen Meter, 100 Zentimeter, dann hat er es geschafft und er schafft es einfach nicht. Oder das Beispiel mit dem Schwimmer, der versucht, den Atlantik zu durchschwimmen, um ans Ziel zu kommen. Unser Ziel ist, Gerechtigkeit zu erlangen, aber er schafft es einfach nicht. Und so schaffst du es einfach nicht, Mensch, ohne das Kreuz Christi. Gut, ich glaube, jetzt müsste jeder irgendwie kapiert haben, dass wir Gerechtigkeit umsonst geschenkt bekommen haben. Ja, dass das unser Eigentum und Besitz ist. Fakt ist es. Ich hoffe, du glaubst es auch morgen noch. Wenn ich jetzt hier weitermache, dann macht es das vielleicht ein bisschen attraktiver, dass du das auch morgen noch weißt. Denn die Schrift sagt, dass diese Gerechtigkeit auch Frucht hervorbringt. Also es kommt was dabei raus. Philipper 1,11 sagt von der Frucht der Gerechtigkeit. Und wenn du diesem Geschenk durch Glauben Raum gibst in deinem Herzen, dass es dein Herz durchdringt, dann wird es Ergebnisse bringen, sprich Frucht hervorbringen. Also entscheide dich und lass es nicht mehr los. Ich bin Gerechtigkeit, ich habe es geschenkt bekommen. Er hat mich in die Stellung des Gerechten versetzt. Punkt, aus, Amen, und dabei bleibt's. Auch wenn ich morgen mal was falsch mache, ich bleibe Gottes Gerechtigkeit, denn er hat es mir geschenkt. Und dann lerne aufzuhören mit dem Verdienen, mit dem religiösen Leistungsdenken, um irgendwie Gott zu gefallen. Das brauchst du nicht tun. Du bist nämlich sein Kind, seine Tochter, sein Sohn, sein Erbe. Du bist die Person, die er liebt. Hipp und klar, ganz einfach, du bist die Person, die Gott liebt. Die der Vater einfach bedingungslos liebt. Oh je, meinst du, dass das so ist? Doch, es ist so. Weil sonst war Jesus nicht ans Kreuz gegangen. Du bist seine große Liebe. Was willst du noch mehr? Du bist Gottes große Liebe. Also dann brauchst du auch nicht mehr nach dem Buchstaben des Gesetzes und irgendwelcher Religion leben und irgendwelchen Vorschriften, sondern du lebst einfach in dieser Liebe. Du gehst einfach baden in dieser Liebe Gottes. Ist das nicht toll? Höre auf, unbedingt höre auf, nach irgendwelchen Liturgien und zu leben oder sonst was, bloß weil heute der Fronleichnamstag gewesen wäre, müssen die irgendwo Birken ans Haus stellen und dann rundum laufen mit dem goldenen Teil. Das ist ein Gebot, ein Gesetz, eine Vorschrift, das eigentlich nichts bringt. Es geht nicht nach irgendwelchen Gesetzen und Geboten und Vorschriften. Das muss, ich sage so oft, bis das einfach einmal sitzt. Wir leben ja nicht mehr im Gesetz des Buchstabens, sondern im Gesetz des Geistes, sagt uns die Bibel. Das heißt, der Geist ist es jetzt, der uns leitet. Und wenn der Heilige Geist manche einmal anleitet, heute betest du für ein bestimmtes Land, sage ich einmal, oder auch für dein Geschäft oder so, und er sagt dir vielleicht, dann geh einmal rund um dein Geschäft im Gebet und segne dein Geschäft. Wenn der Heilige Geist dich so anleitet, dann ist es voll und ganz in Ordnung und dann funktioniert es auch, dann hat es auch einen Sinn. Weil der Heilige Geist arbeitet, ich sage es, in Echtzeit. Ja, der Heilige Geist arbeitet nicht so, ich habe einmal vor 500 Jahren was aufgeschrieben und das gilt in aller Ewigkeit, das ist so und das machen wir so. Sondern er sagt heute, das, dem einen das so muss es machen und dem nächsten Morgen ganz anders und jetzt mal ist das Richtige. Der funktioniert in Echtzeit, im Jetzt und nicht im Gestern. Ja, wenn du die Moslems nimmst, die müssen jetzt dann die Kinder mit, was weiß ich, 12 und 13 und 14 Jahre heiraten, die Mädchen, bloß weil angeblich der Mohammed damals eine 12-Jährige geheiratet hat. Und das steht irgendwo scheinbar. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus. Das ist ein Extrembeispiel. Und deshalb müssen die heute das so machen. Ich verstehe es nicht. Kann man nicht verstehen, glaube ich. Also ich zumindest nicht. Aber der Heilige Geist, der sagt vielleicht heute dem einen oder anderen, pass auf, das Mädchen wird einmal deine Frau. Vielleicht ist die 12 Jahre. Mag auch sein. Aber deswegen brauchst du nicht mit 12 Jahren heiraten. Vielleicht auch mit 22. Oder so. In Echtzeit funktioniert der Heilige Geist. Der ist heute, hier und jetzt. Und dem sind wir gehorsam und nicht dem Buchstaben. Aber um im Gesetz des Geistes zu leben, muss dein Herz frei werden von dem Schrott der Gesetze und der Vorschriften, von diesem ganzen Müll. Und da gibt es ein gutes Mittel. Das erste ist natürlich, dass du es weißt, ja, und dass du Verheißungen kennst und dass du diese Gabe der Gerechtigkeit empfangen hast. Aber es ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass du das auch durch deinen Glauben mit deinem Mund auch bekennst immer wieder. Dass du das aktiv hältst. Dass du Glaubensbekenntnisse in deiner Gebetszeit auch ablegst. Zum Beispiel so, dass du sagst, ich habe die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Danke, Jesus, dass du es mir geschenkt hast. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich bin erlöst durch das Blut Jesu. Ich bin frei durch die Wahrheit dieses Evangeliums. Oder ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Ich bin kein Sünder mehr. Mir ist vergeben. Ich habe keine Schuld mehr. Die Strafe lag nämlich auf Jesus. Solche Glaubensbekenntnisse. Oder ich bin in die Stellung eines Gerechten versetzt worden. Ich habe umsonst Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Ich bin bedingungslos geliebt von meinem Vater im Himmel. Ich bin Gottes große Liebe. Na, da kommst du vielleicht momentan so vielleicht blöd vor, wenn du das sagst. Aber es ist die Wahrheit. Und dann wird es auch nach und nach dein Herz durchdringen. Der Müll wird rausgespült und das Echte bleibt drin. Und diese Gerechtigkeit wird Frucht bringen. Sie wird Ergebnisse bringen, sie wird Segen hervorbringen, sie wird Freiheit hervorbringen. Denn wir wurden errettet und erlöst durch Jesus. Ja, das muss nicht erst noch passieren, es ist passiert. Und für dich ist es durch dein Glauben und dein Bekenntnis an dem Tag real geworden. So, dieses griechische Wort, das mit Errettung übersetzt wurde, heißt eben auf Griechisch Soteria. Das ursprüngliche griechische Wort. Und ich habe dann ein Buch gelesen und ich habe im Internet recherchiert, was dieses Wort alles für Bedeutungen hat. Also erstens einmal eben Rettung und Erlösung, so wie es auch in der Regel übersetzt wird. Aber die Bedeutung dieses Wortes ist noch viel mehr. Die Bedeutung ist auch Wohlergehen, Heil, Gesundheit, Ganzheit, Bewahrung, Hilfe, Entkommen, Sieg, Versorgung, Erhaltung, Befreiung, Sicherheit, Schutz und körperliches Wohlergehen. Das sind alles Wörter, die auf dieses Grundwort Soteria zurückzuführen sind. Die Bedeutung dieses Wortes. Also wenn du liest in der Bibel, dass du gerettet bist und erlöst bist, dann kannst du diese Wörter einsetzen. Dann hast du die Erlösung durch sein Blut, dann hast du das Heil durch sein Blut, die Gesundheit durch sein Blut, den Sieg durch sein Blut, Versorgung, Befreiung, Schutz und so weiter und so fort. All das, was dieses Wort bedeutet, hast du durch das Opfer Jesu Christi als Verheißung empfangen. Und dann ist dein Part, den Glauben hinzuzufügen, und es wird in deinem Leben Realität. Ohne Glauben nicht, mit Glauben alles. Aber wissen musst du es. Ja. Und es ist ganz wichtig, das zu wissen. Na, sonst bist du irgendwann der Jammerchrist, der viel betet und nichts bekommt. Und hast es eigentlich schon und weißt es bloß nicht. Das ist das Problem der ganzen Sache. Wenn dieses Erlöstsein, dieses Errettetsein, dieses Soteria, wenn das dein Herz durchdringt, dann stellen sich diese Dinge nach und nach ein, schon fast automatisch, Stück für Stück. Und es fängt vielleicht erst einmal an mit einer inneren Ruhe, mit einem inneren Frieden. Denn wenn Jesus anfängt, dich frei zu machen, dann wirst du in deinem Inneren, in deinem Herzen, in deiner Seele ruhiger werden. Auch wenn die Umstände und die Dinge rundherum und die Sorgen noch da sind. Aber innen ist es nicht mehr. Und dann hast du schon mal einen halben Sieg. Wenn dich die Sorgen und die Umstände innerlich erfassen, dann steckst du in der Niederlage. Wenn dich aber das innerlich nicht toucht, dann bist du auf der Siegerseite. Und wenn du aber dann noch aus diesem inneren Frieden, aus dieser inneren Ruhe heraus anfängst, in Jesus zu herrschen über die Dinge, dann müssen die eindeutig sich zurückverziehen, zurückweichen und dein Leben in einen Segensfluss hineinkommen. Der Hebräerbrief sagt, wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die geglaubt haben. Und wenn du glaubst, wirst du eine Ruhe empfangen. Du wirst in eine Ruhe hineinkommen, in einen Frieden hineinkommen, weil du weißt, dass du weißt, dass du erlöst bist. Weil du weißt, dass sich Jesus um dich kümmert. Weil du weißt, dass das passend gemacht wurde. Und wenn der Verdammnis hinten im Nacken da hochsteigt, aber du hast ja noch, dann weißt du, wo es herkommt. Und du sagst, ab mit dir, Verkläger. Es gibt keine Verdammnis für mich, weil ich bin in Christus Jesus, weil ich bin ein Erlöster des Herrn. Es ist bereits bezahlt. Und du, Lügengeist, du verschwindest. So ist Jesus. Und so viele Menschen wissen es nicht oder glauben es nicht. Und sie leiden unendliche Qualen in ihren Seelen. Und das ist nicht schön, wenn man Seelenqualen hat. Aber fang an, das zu glauben und die Seelenqualen werden verschwinden. Sie werden aufhören. Du wirst sprechen, ich bin erlöst. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Es ist keine Verdammnis für mich. Und dann wird die Seele in eine Ruhe hineinfinden, hineinfließen und dann hört es einfach auf mit diesen Seelenqualen. Deshalb sagt ja Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Das sagt er. Und wie gibt es? Durch die Erlösung, durch die Errettung, durch Soteria, durch die Rechtfertigung, die durch den Glauben den Menschen gegeben ist. Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ja, lernt nicht von dem, was die Welt macht, von dem, was der Teufel euch anbietet, sondern lernt von mir, sagt Jesus. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. So fügt sich das zusammen, was Jesus da sagte und was im Neuen Testament uns geschenkt wurde. Aber trotzdem hat jeder Mensch den freien Willen, um zu entscheiden, was er glaubt oder nicht. Ich kann es predigen, die Bibel kann es sagen, ein Buch kannst lesen, wo es drin steht, aber du persönlich musst entscheiden, jawohl, das glaube ich jetzt, ich nehme das für mich an und ich lasse mich nicht wieder davon abbringen. Oder du sagst vielleicht, naja, klingt ganz schön, aber glaube ich nicht. Oder möchte ich schon zuerst einmal sehen, ob das so ist, das ist kein Glaube. Möchte ich schon zuerst einmal sehen. Nimm es an und du wirst es sehen. Der Heilige Geist wird dich von diesen Wahrheiten Gottes überzeugen wollen. Und dann wirst du gesegnet werden. Aber wenn du das ablehnst, den Heiligen Geist hier letztendlich widerstrebst, wirst du auch diese Segnungen nicht empfangen und nicht erleben. Also ist sehr wichtig, wie du dich entscheidest aufgrund deines Hörens jetzt. Weil der Satan will dich immer vom Falschen und vom Gegenteil überzeugen. Der will dich immer, mach noch deine Religion. Das klingt auch ganz christlich. Aber nicht überall, wo christlich draufsteht, ist christlich drin. Halbwahrheiten sind auch Halblügen. Traditionen binden. Religionen binden. Und es gibt viele Dinge, die dich binden können. Aber die Wahrheit macht dich frei. Also entscheide, der Wahrheit zu glauben. Und dann wird diese Gerechtigkeit dein Herz Stück für Stück aufbrechen, durchdringen, umflügen und Frucht des Segens wird kommen. Denn, und das schreibt uns wiederum der Paulus, dass er, Jesus, uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Brutal. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Nicht bloß mit ein paar Segnungen, sondern mit jeder geistlichen Segnung. Und wie? Indem er uns von der Sünde befreit hat, die Rechtfertigung umsonst geschenkt hat, indem hat er uns eben gesegnet mit allem, was notwendig ist. Diese Freiheit, die wir hier haben, und die auch einen freien Willen mit sich bringt, bringt natürlich auch ein Stück Verantwortung mit sich. Du kannst eben mit deinem freien Willen dich zum Guten entscheiden oder zum Schlechten entscheiden. Und schlechte Entscheidungen können dich ganz schön in Schwierigkeiten bringen. Und Gott kann nichts dafür. Gott muss zuschauen und ist vielleicht betrübt drüber. Aber eben, Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben. Er hat den Adam schon gegeben und Adam konnte sich entscheiden, esse ich von der Frucht oder esse ich nicht von der Frucht. Die Eva natürlich genauso. Und so ist diese Freiheit, die wir in Christus haben, auch ein Stück Freiheit zu entscheiden, mache ich das Gute oder das Schlechte? Glaube ich das, was Gott sagt, oder glaube ich das, was die Religion sagt? Das liegt in jedem seinem eigenen Ermessen. Aber lerne, dich mit dem Guten zu füllen, deine Gedanken zu kontrollieren, denn nicht alles, was sich momentan gut anhört, kommt von Gott. Bewahre dein Herz, fülle es mit dem Wort Gottes, dass du es kennst. Hör dir immer wieder mal eine gute Predigt an, lies ein gutes Buch, stöbere in der Bibel, bete, dass der Heilige Geist dir die Wahrheiten zeigt, und du kannst sicher sein, dass es dein Herz durchdringt. Genauso sicher, wie wenn du da und dem Teufel zuhörst, es wird auch irgendwann dein Herz durchdringen, und du wirst dann dumme Dinge tun. Und das Ergebnis musst du auch wieder ausbaden. Und vielleicht auch deine ganze Familie und dein ganzes Umfeld. Je nachdem, wer oder was du bist. Glaube entsteht immer durch wiederholtes Hören oder Lesen oder Aufnehmen. Ob es nun Gottes Wort ist oder Satans Lügen. Früher oder später wirst du es glauben. Früher oder später wird es fest in deinem Herzen. Und deshalb liegt es schon ein Stück weit in unserer Verantwortung, um zu sehen, was höre ich, was nehme ich auf, was sind meine Gedanken, kontrolliere ich sie oder lasse ich einfach jeden Gedanken so ungeniert durch? Da sind wir gefordert. Also besser ist, du denkst über das gute Wort Gottes nach und bewahrst es in deinem Herzen, du bewegst es in deinem Herzen, in deinem Verstand, und du bekennst es auch, und dann wird es Ergebnisse hervorbringen. Vor allem, wenn du diese grundlegenden Dinge des Evangeliums in dir bewegst, diese Gerechtigkeit, wo wir jetzt momentan einfach dran sind in dieser Lehre, dass das festsitzt, dass du kein Sünder mehr bist, dass du gerechtfertigt bist, völlig umsonst, egal was du je getan oder nicht getan hast. Das ist ein unverdientes, freiwilliges Gnadengeschenk war. Und dass dir das gehört, das muss so richtig einbetoniert werden in dein Herz. Und diese freimachende Wahrheit, die verändert dein Leben. Die verändert dein Leben. Die verändert auch immer deine Umstände Stück für Stück. Wirst du sehen. Weil du dich veränderst. Und wenn du dich veränderst, werden sich deine Umstände verändern. Weil deine Umstände meistens deshalb so sind, weil du sie verursacht hast. Man sagt zwar immer, der ist schuld und der ist schuld und der andere ist schuld, aber meistens ist es so, dass man selber schuld ist an seinen Umständen. Auch wenn es nicht vordergründig so aussieht. Und wenn es bloß der Grund ist, dass du nicht geherrscht hast über diese Sache, dann bist du eben an dem Teil selber schuldig geworden. Wenn aber diese Botschaft der Gerechtigkeit dich durchdrungen hat, dann wirst du anfangen zu herrschen. Du wirst nicht mehr der Fußabstreifer der Nation sein wollen. Du wirst plötzlich aufstehen und sagen, halt, so nicht mehr. Ich, Chef, ja, du nix. Du musst zum Teufel sagen, ich, Chef, du nix. Weil der Teufel meint doch immer noch, er wäre der Chef. Das hat er sich angewohnt bis zur Zeit der Kreuzigung. Da war es gewohnt, Chef zu sein. Aber er ist nicht mehr der Chef. Jesus ist Chef, und da wir Glieder an seinem Leib sind, sind wir mit ihm Chef. Und wir bestimmen. So soll das sein. Das muss wieder zurechtgerückt werden. Dieses Erlösungsgeschenk, mit dem griechischen Wort Soteria, ist nämlich ein ganzes Paket. Es ist das ewige Leben. Es ist, dass der Geist Christi in dir ist, durch die Wiedergeburt. Es ist Sohnschaft, es ist Erbe, es ist eine Salbung mit drin. Es ist so vieles in diesem Gnadengeschenk drin. Und das müssen wir kapieren. Und deshalb müssen wir dann über das, was dem nicht entspricht, herrschen. Aus seiner Fülle, aus Jesu Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Ja, nicht bloß Gnade, sondern Gnade über Gnade und noch eine Gnade drauf. So ein richtiges Gnadenpaket will er hier sagen, haben wir empfangen. Das ist übrigens Johannes 1,16 und dann Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wahrheit ist geworden und haben wir vorher gehört, die Wahrheit macht frei. Und dann kommt noch ein wichtiger Vers, den wir uns ja, merken sollen oder auswendig soll man eigentlich können. Hebräer 10,14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Mit einem Opfer. Jesus am Kreuz als Opfer hat er die, die Glaubenden, für immer vollkommen gemacht. Dich und mich hat er durch das Opfer vollkommen gemacht. Gerecht gemacht. Punkt. Aus. Amen. So ist es. Denn er ist die Sühnung für unsere Sünden, schreibt der Johannes wieder in seinem Brief. Unsere Sünden sind gesühnt, bezahlt. Die Sünden sind, man könnte es in der heutigen Zeit so sagen, sie sind ausgelagert worden auf eine Bad Bank. Ja, so wie es in den Banken, der Bankenkrise, die Riesenberge von Schulden ganz einfach auf eine Bad Bank getan haben. Dann haben wir es los. Die Bücher stimmen wieder ein bisschen. So kannst du es vielleicht besser vorstellen. Unsere Sünden sind ausgelagert worden auf die Bad Bank. In dem Fall nicht auf der Bad Bank, sondern auf Jesus am Kreuz. Dort sind sie ausgelagert worden. Und da gibt es nicht wieder zurück. Getilgt sind sie dort worden. Heißt es in der Schrift, der Schuldschein, der gegen uns war, ist zerrissen worden. Ist doch eine feine Sache. Ja, demjenigen, der versucht, mit eigenen Werken, sagt uns der Paulus, dem wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Ja, Schuldigkeit, da bist du schuldig geworden, da hast du gesündigt, da hast du einen Scheiß gemacht. So gibt es einen Lohn. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Kannst nichts machen. Dem dagegen heißt es hier, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wo gehörst du dazu? Zu dem, der Werke tut und nach Schuldigkeit verurteilt wird, oder dem, der nicht Werke tut, sondern einfach bloß glaubt, dass das völlig ausreicht? Der ist umsonst gerechtfertigt. Also ich gehöre zu den Zweiten. Ich brauche nichts dazu zu tun. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. 3 Verse weiter. Auch die Frau darf glückselig sein, der der Herr die Sünde nicht zurechnet. Weil sie auf die Bad Bank ausgelagert wurde. Nicht, weil du zur Buße recht fleißig um eine Kirche rundum bist, auf Knien mit dem Kreuz am Buckel oben oder 3 Tage Wallfahrten gegangen bist oder 5 Wochen Jakobsweg oder was weiß ich. Es gibt da genug. Im Ganges gebadet hast oder so. Mit dem Guru als Betreuer. Machen manche, ja. Das nützt nichts. Jesus ist die einzige Möglichkeit, um Sünde loszubringen. Und dann beten so viele Christen oft, ja, Herr, vergib mir. Herr, vergib mir wieder und Herr, vergib mir nochmal und morgen machen sie den gleichen Scheiß wieder. Und sie sind voller Verdammnis, kommen nicht raus aus diesem Kreislauf von Sünde und Schuld und Vergebung und wieder Sünde. Und immer wieder, Herr, vergib mir. Da müssen wir mal einen Stopp reinhauen und sagen, Herr, es ist besser, du veränderst mich. Dann wäre das Gebet sinnvoll. Herr, verändere mich und gib mir ein bisschen mehr Weisheit und Einsicht, damit ich den Scheiß nicht mehr mache. Dann kommst du raus aus diesem Kreislauf. Also es ist viel besser zu beten, Herr, verändere mich. Aber das Gebet betet der Mensch nicht gerne, weil er jeder meint, ja, so wie es er macht, ist richtig. Weil das habe ich immer schon so gemacht und die anderen sind ja komisch. Gleichzeitig sagen aber die anderen, der ist aber schon ein bisschen seltsam, ein bisschen komisch. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Manche sagen es deutlicher, sagen, der ist blöd. Tun aber ein bisschen schön freundlich. Was eigentlich wiederum Heuchelei ist. Also ich bete, lieber Herr, verändere mich und gib mir Weisheit und Einsicht, dass ich meine Dinge so mache, wie es passt. Als wie immer wieder, oh, Herr, vergib mir, habe ich schon wieder gesündigt, Herr, ist mir es wieder passiert. Und morgen geht es wieder von vorne los. Wenn du verändert wirst, und da ist Gott Meister, der Heilige Geist ist der Meister im Verändern. Wenn der Platz findet in deinem Herzen, wenn du ihm erlaubst, dich zu verändern, und das tust du eben durch so ein Gebet, dann verändert er dich. Und wenn er dich verändert, verändert er dich auf jeden Fall zum Guten. Du wirst nicht irgendwann feststellen, oh, was der aus mir gemacht hat, das klappt nicht. Nein, du wirst feststellen, boah, so eine Freiheit. Und alles gelingt mir. Und das brauche ich gar nicht mehr tun. Und mir geht es so richtig gut. Und du denkst dir vielleicht, wie habe ich das früher bloß ausgehalten? Kann auch sein. Warum? Weil Freiheit das Ziel ist, das Jesus mit dir hat. Freiheit in Christus Jesus. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, sagt der Paulus. Ihr seid zur Freiheit berufen worden. Es deutet an, dass es Gottes Wille ist, dass wir frei sein sollen. Aber jetzt kommt die Warnung. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Ja, weil manche meinen, haha, jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich gerade so tun und lassen, was ich will. Gott kümmert sich nicht mehr drum. Der will ja alles. Ja, ich bin gerechtfertigt, das genügt. Jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Ganz scheißegal, was ich tue. Das ist ein bisschen eingeschränkt hier durch Paulus. Du sollst diese Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch gebrauchen, sondern in dieser Freiheit einander durch die Liebe dienen. Das ist schlechthin das einzige Gebot, wenn man noch Gebot sagen darf. Ja, eigentlich ist es ja kein Gebot mehr, sondern es ist Gottes Charakter. Und der ist in unserem Herzen angelegt. Und deshalb funktioniert es auch. Also es ist nicht alles erlaubt. Es ist nicht alles gut und richtig. Ja, ist ja egal, was ich tue, ich bin ja gerecht. Paulus sagt, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Also es nützt nicht alles, was du tust. Und es erbaut auch nicht alles. Es gibt Dinge, die du tust, wo du hinterher feststellst, oh je, ich habe mit das berühmte Wort Scheiß gebaut. Kann passieren. Deshalb ist Weisheit notwendig. Und die Weisheit wiederum kommt von diesem Heiligen Geist. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wieder der Paulus gewesen. Das ist das Feine der Sache. Ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Dinge der Welt sollen uns nicht mehr beherrschen. Wir sollen die Dinge der Welt dankbar nutzen, aber sie dürfen uns nicht beherrschen. Sie dürfen uns nicht wieder in Knechtschaft bringen und die Freiheit eigentlich wieder zudecken, die wir eigentlich haben. Gut. Muss ich da mal irgendwann zum Schluss kommen, es wird es wieder zu lang. Schauen wir mal. Das letzte Thema noch. Dieses Geschenk der Gerechtigkeit. Kommen wir wieder ganz zum Anfang. Das Geschenk der Gerechtigkeit ist uns geschenkt worden. Du hast es. Und der Paulus drückt es so aus: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Ihr habt seine Gerechtigkeit angezogen. Ja, wie kann man denn Christus anziehen, kann man sich da fragen. So wie man einen Mantel anzieht, zum Beispiel. So haben wir diese Gerechtigkeit übergestülpt bekommen. Eigentlich geschenkt und angezogen haben wir sie bekommen. Diese Rechtfertigung, wie ein Kleid, wie einen Mantel oder man kann auch sagen, wie eine Uniform. Angezogen wie eine Uniform. Wir haben dieselbe Uniform angezogen wie Jesus. Dann gehören wir zur selben Armee oder zur selben Truppe. Wir haben die Uniform Jesus Christus angezogen. Vielleicht kann man so leichter verstehen. Wir haben Christus angezogen. Wir haben diese Gerechtigkeit angezogen. Und so eine Uniform, die repräsentiert etwas. Ja, zum Beispiel ein Polizist. Wenn der seine Uniform anhat, dann weißt du ganz genau, das ist ein Polizist. Und der hat was zu sagen. Ja, wenn der in Privatklamotten rumläuft und vielleicht sogar dein Nachbar ist, mein, dann ist halt der. Aber sobald der seine Uniform anzieht, ist der Polizist. Oder ein Soldat, je nach Uniform. Oder ein Richter, dann hat der was zu sagen. Oder ein Priester, die haben auch ein bestimmtes Kleid. Und dann weißt du anhand dem, was er anhat, aha, der hat dies und jenes zu sagen. Oder diese und jene Autorität. Der Träger dieser Uniform hat automatisch die Autorität dieses Amtes. Stimmt's? Wenn der Polizist sagt, stopp, dann heißt es stopp. Manche halten sich zwar nicht daran, aber es gilt. Und wenn du Christus angezogen hast, seine Uniform anhast, dann hast du auch seine Autorität. Und damit seine Amtsautorität. Er ist der Oberchef und wir seine Mitarbeiter. Und wir tragen Jesus Christus. Wir tragen Jesus Christus in Form einer Uniform. Vielleicht für irdische Verhältnisse unsichtbar, aber in der geistlichen Welt ganz deutlich sichtbar. Also du musst dir bewusst sein, wer du in Christus Jesus bist. Ja, der Polizist muss auch wissen, wenn er seine Uniform anhat, wer er ist. Oder der Soldat. Oder der Richter. Der Richter, der kann sich da nicht als Kasperl vorn aufführen. Der muss Recht sprechen. Er hat eine bestimmte Position und er muss auch sein Amt ausfüllen. Und genauso wir als Christen. An einer anderen Stelle sagt uns der Paulus, dass wir bekleidet sind mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit ist wie der Brustpanzer einer Rüstung. Ja, die Römer damals, die hatten ja nicht bloß eine Uniform, die hatten ja eine Rüstung an. Teilweise war sie zu schwer, dann haben sie sich im Kampf ein bisschen schwer getan. Aber das hat jetzt mit uns nichts zu tun. Wir tragen eine geistliche Rüstung, eine geistliche Uniform. Wir tragen Jesus Christus. Wir haben ihn angezogen und das musst du wissen. Und dann weißt du dann auch, wer du bist und welche Autorität du hast. Und dass du herrschen sollst in deinem Leben. Und dass es jetzt nach deiner Nase geht und nicht nach der Nase von den anderen. Und außerdem tragen wir nicht bloß eine Uniform, sondern wir tragen noch dazu den Heiligen Geist als ein Siegel. Ja, vielleicht so das Papperl noch drauf, wie die Fußballer drauf haben vom Verein. Ja, wir tragen den Heiligen Geist und das ist viel mehr als irgendein Fußballverein oder irgendein Wappen. Wir tragen den Geist Gottes in uns, auf uns. Mit dem sind wir versiegelt worden. So, und jetzt kriegen wir die Kurve. Der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. 2. Korinther 3,17. Da wir diesen Heiligen Geist haben und den herumtragen, und wenn der da ist, ist auch Freiheit da. Ja? Und wenn du keine Freiheit hast, dann musst du schauen, dass der Heilige Geist wieder ein bisschen Oberhand gewinnt, und dann wird wieder Freiheit entstehen. Deshalb sollen wir stark werden im Herzen, im Geist, und dann wird auch die Freiheit des Christus die Oberhand bekommen, dann wird auch deine Autorität die Oberhand über deine Umstände bekommen und so weiter und so fort. Also nach oben keine Grenzen gesetzt. Aber die Basis ist, du hast Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Amen.